Einblick. Der 14-tägige Podcast der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig. Herzlich willkommen, sagen Beate Tischer und Beatrix Stark.
Der Monat November steht im Podcast Einblick ganz im Zeichen der Bundeswehr. In der letzten Folge haben wir bereits über Auslandseinsätze gesprochen.
Genau, der Grundgesetzartikel 24.2 regelt die Auslandseinsätze der Bundeswehr. Beate, du hast ja zu dem Thema bereits mit dem politischen Journalisten Thomas Wiegold gesprochen. Für mich war es eine ganz spannende Erfahrung, mal ganz nur Zuhörerin zu sein und dem Gespräch folgen zu dürfen. Beate, was hast du denn für dich aus dem Gespräch mitgenommen?
Boah, also viel gelernt auf jeden Fall. Ich komme ja aus den Basisgruppen der ehemaligen DDR. Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, das waren so die großen zentralen Themen. Und deshalb ist für mich alles, was mit Bundeswehr, Auslandseinsätzen und so zu tun hat, ziemlich emotional besetzt. Ich habe da so meine Skepsis, vielleicht auch Vorurteile. Und auf jeden Fall habe ich von diesen Vorurteilen einige über Bord geworfen. Da waren doch eine ganze Menge Fakten, die ich nicht kannte. Wir erinnern uns, Donald Trump hat ja immer gewütet und hat gesagt, wenn Deutschland jetzt nicht die 2% von seinem Bruttoinlandsprodukt in die Armee steckt, dann, ich weiß gar nicht, was dann passieren sollte, aber jedenfalls, das war die Drohung. Das ist ein Versprechen, das alle NATO-Staaten gegeben haben. Das wusste ich gar nicht. Das ist sozusagen nicht nur ein deutsches Versprechen, sondern alle NATO-Staaten haben sich verpflichtet, 2% ihres Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung auszugeben. Und Thomas Wiegold sagt, das ist auch keine Aufrüstung, denn in den letzten 30 Jahren wurde extrem viel Geld gespart bei der Bundeswehr. Ich wusste auch nicht, dass die Bundeswehr 1990, als sie mit der NVA der DDR vereinigt wurde, über 700.000 Soldaten hatte. Heute hat die Bundeswehr noch 183.000 Soldaten und auch jetzt Soldatinnen. Ja, außerdem haben wir über die Fehler gesprochen, die in Afghanistan gemacht wurden. Die Fehler, die die westlichen Verbündeten dort gemacht haben, sind auch zu einem großen Teil die Ursache dafür, dass die Taliban mit so offenen Armen von der Bevölkerung empfangen wurde. Und Bea, mich hat sehr beeindruckt, du hast es vorhin schon angesprochen, welche großen Risiken die Journalisten und Fotografen auf sich nehmen, die in die Krisengebiete fahren, um für uns zu berichten. Da sind wirklich immer wieder auch Männer und Frauen gestorben. Das war schon sehr emotional.
Ja, und auch sehr persönlich. Heute blicken wir auf die Bundeswehr und die sich verändernden Konflikte aus wissenschaftlicher Perspektive. Und wie immer haben wir uns dazu natürlich einen sehr interessanten Gesprächsgast eingeladen und dürfen herzlich Dr. Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik begrüßen. Hallo.
Ich grüße Sie.
Es kann auch gut sein, liebe Hörer und Hörerinnen, dass Ihnen der Name bekannt vorkommt oder auch die Stimme, denn Markus Keim ist vielen auch aus dem Fernsehen von vielzähligen Expertenauftritten bekannt und Sie sind uns gerade aus dem Büro in Berlin zugeschaltet. Der Tag unserer Aufnahme ist der 30. November. Sie sind Jahrgang 68, studierten Politikwissenschaften, mittelalterliche und neuere Geschichte, Philosophie und vergleichende Religionswissenschaft. Promovierten an der Universität Bonn zu amerikanischer Politik im arabisch-israelischen Konflikt. 2006 habilitierten sie sich an der Universität Jena und mit der Arbeit die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Präferenzbildungs- und Aushandlungsprozesse in der Europäischen Union. Noch dazu waren und sind sie an verschiedenen Universitäten wie Konstanz, Toronto oder Zürich tätig und sind seit 2008 der Leiter der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik des Deutschen Instituts für internationale Politik und Sicherheit in Berlin. Und seit 2014 können wir sie eigentlich fast regelmäßig im Fernsehen als Experte zu internationalen Krisen sehen. Markus Keim, die letzte große Krise haben wir vor kurzem miterlebt, als die westlichen Verbündeten aus Afghanistan abzogen. Oder, ich weiß nicht, kann man überhaupt von einer Krise sprechen? Ist das schon die richtige Einordnung?
Die Frage ist ja, was sich in der Krise befindet. Also natürlich der Afghanistan-Einsatz ist, da passt das Bild ja nicht wirklich, krisenhaft zu Ende gegangen. Er ist erfolglos zu Ende gegangen. Er ist mit einem Evakuierungsdesaster zu Ende gegangen. Also der befindet sich oder befand sich im August diesen Jahres definitiv in der Krise. Man könnte den Bogen aber, und so verstehe ich Ihr Anliegen, ein bisschen weiter spannen, ob sich Auslandseinsätze der Bundeswehr an sich in der Krise befinden. Und da könnte man argumentieren, sie befinden sich vielleicht nicht in der Krise, aber viele liebgewonnene Argumente und Gewohnheiten werden zumindest in jüngster Zeit in Frage gestellt. Und da ist, das ist der Einsatz in Afghanistan ja ein Treiber dieser Entwicklung gewesen, weil doch mit diesem Einsatz nach 20 Jahren eine große Ernüchterung oder Enttäuschung einhergegangen ist. Und vieles von dem, was man in Afghanistan sieht, sieht man im anderen größten noch laufenden Auslandseinsatz der Bundeswehr, nämlich in Mali, der im Mai nächsten Jahres verlängert werden muss. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass viele Abgeordnete des gerade gewählten neuen Deutschen Bundestages diesen Mali-Einsatz genau vor dem Hintergrund des Afghanistan-Endes viel, viel kritischer interpretieren werden, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist.
Kann man das auch als eine positive Entwicklung des ganzen Negativen sehen, dass da vielleicht ein kritischerer Blick entwickelt wird?
Dem würde ich mich durchaus anschließen wollen, weil wir stellen doch fest, dass der Bundestag, dem es ja obliegt, diese Auslandseinsätze einmal im Jahr immer zu verlängern, seinen Kontrollpflichten nicht mehr wirklich nachgekommen ist. Es wäre wünschenswert gewesen, einmal im Jahr Einsätze wie den in Afghanistan, wie den in Mali und andere kleinere Einsätze, die nicht ganz so bekannt sind, durchaus auch kritisch gegen das Licht zu halten und zu fragen, was ist denn erreicht worden? Und warum sind denn bestimmte Dinge nicht erreicht worden? Und was wäre man denn bereit zu tun, um diese Dinge zu erreichen? Und wie lange man denn noch bleiben möchte? Und was denn unsere Verbündeten davon halten? Und alles, was mit so einem Auslandseinsatz zusammenhängt. Und das ist ja häufig unterblieben. Ohne dass ich das bösartig meine, so sind doch diese Mandatsdebatten der letzten Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, doch ziemlich blutleer gewesen. Und viele Abgeordnete haben die vorgestanzten Phrasen vom Vorjahr nochmal wiederholt. Und eine kritische Debatte dazu, eine kritische Auseinandersetzung mit dem Afghanistan-Einsatz, um bei dem Beispiel zu bleiben, kann ich nicht wirklich erkennen. Und das wäre dann wirklich was Positives, wenn der Bundestag seinen Kontrollpflichten in diesem Politikfeld besser nachkäme.
Wenn man so den kritischen Blick auf die Situation oder den Einsatz in Afghanistan wirft, wo ja im Grunde Werte exportiert werden sollten und der Einsatz eher als Besatzung vielleicht wahrgenommen wurde. Wenn man kritisch drauf schaut, an welchen Stellen ist da viel gescheitert?
Also das Wort Scheitern kann man ja nur ernsthaft in den Mund nehmen oder nur reflektiert in den Mund nehmen, wenn man sich nochmal vergegenwärtigt, was erreicht werden sollte mit dem Einsatz. Und für den deutschen Kontext würde ich vielleicht noch mal auf vier Ziele hinweisen wollen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit unterschiedlicher Intensität in den Mittelpunkt gerückt worden sind, was damit erreicht werden sollte mit dem Afghanistan-Einsatz. Erstens, es sollte vor allen Dingen Ausdruck transatlantischer Solidarität sein nach den Anschlägen vom 11. September 2001. Solidarität mit den USA als Terroropfer in Anführungsstrichen. Da kann man ja durchaus den Punkt machen, das ist vergleichsweise erfolgreich geglückt. Bis heute wird die Beteiligung der Bundeswehr in diesem Einsatz in den USA hochgeschätzt. Und in welchem Punkte das ein Referenzrahmen deutscher Außenpolitik bis zum Ende gewesen ist, wird ja daran deutlich an dem Gegensatz, der immer wieder verwendet worden ist, zusammen rein, zusammen raus. Also der Taktgeber des Einsatzes waren bis zum Ende die USA. Das zweite Ziel, was häufig auch genannt worden ist, was jetzt in der deutschen Politik so ein bisschen wieder entdeckt wird, in Anführungsstrichen, ist die Terrorismusbekämpfung. Terrorismusbekämpfung konkret Al-Qaida, Beginn der 2000er Jahre, heute eher, wenn man sich verwenden, wahrscheinlich gegen den Islamischen Staat in Afghanistan. und damit bin ich auch schon beim Punkt, da sieht es nicht ganz so erfolgreich aus. Da kann man argumentieren, ja, Osama bin Laden ist getötet worden, aber Al-Qaida gibt es nach wie vor. Und viel, viel bedrohlicher für die internationale Sicherheit ist eben der Islamische Staat, den wir vor allem hier in Europa kennen, in seiner Lesart oder in seiner Spielart in Syrien und im Irak, aber der in Afghanistan seit Jahren auf dem Vormarsch ist. Das wäre so das zweite Ziel. Das dritte Ziel, damit ist der Westen vollständig gescheitert, das war der Aufbau von afghanischen Sicherheitskräften. Das war die Aufgabe der Bundeswehr, wie es auch immer im Mandat stand. Der Aufbau, der Ausrüstung, die Ausbildung von afghanischen Sicherheitskräften, die selbstständig für Sicherheit auf dem Territorium Afghanistans sorgen könnten. Da haben wir festgestellt, wir haben uns da eine Illusion hingegeben. Wir haben auf die nackten Zahlen geguckt, die angeblich ausgerüstet und ausgebildet worden seien. Aber wir haben nicht gefragt, wem gilt eigentlich deren Loyalität. Nur so ist ja zu erklären, dass die ganze Armee innerhalb von Tagen und Wochen zusammengebrochen ist, die Waffen von sich geworfen hat, weil sie eben den Zentralregierungen in Kabul nicht loyal gegenüberstand. Und das vierte Ziel, da müsste man auch sagen, ist der Westen aller Voraussicht nach gescheitert. Das ist die gesamte Transformation der afghanischen Gesellschaft. Also das sind diese Argumente, die häufig in Mandatsdebatten vorgebracht worden sind. Wir sind in Afghanistan, um Mädchenschulen zu errichten. Wir sind in Afghanistan, Frauenrechte zu sichern, gute Gesundheitsvorsorge zu gewährleisten und vieles andere mehr. Ich bitte mich nicht falsch zu verstehen. Ich bin überhaupt nicht dagegen. Wer will dagegen sein? Nur das hatte ja eigentlich mit dem Bundeswehreinsatz nicht wirklich etwas zu tun. Und auch da kann man natürlich argumentieren, da ist eine Saat gesetzt worden, vielleicht werden wir die Transformation Afghanistans in wenigen Jahren erst bemerken, wenn eine junge Generation älter geworden ist. Aber in einer kurzfristigen Perspektive muss man doch, glaube ich, sehen, dass das Taliban-Regime viele Fortschritte in diesem Bereich zurückschraubt. Von daher kann ich auch da keinen großen Erfolg erkennen. Sie sehen, wenn man das mal so versucht, so ein bisschen auszudifferenzieren, kommt man zu einem sehr gemischten Bild, was Erfolg und Misserfolg bedeutet.
Ja, das klingt alles sehr, sehr ernüchternd. Vielleicht lassen Sie uns von Afghanistan nochmal zu Auslandseinsätzen generell allgemein gehen. Warum kann sich Deutschland nicht einfach aus diesen internationalen Konflikten heraushalten und mit seinen Soldaten einfach zu Hause bleiben? Wir haben ja schon einmal einen Kanzler gehabt, der genau das gemacht hat. Das war 2003, wir erinnern uns. Gerhard Schröder hat gesagt, in den Irakkrieg, da geht Deutschland nicht mit rein. Und wir sind draußen geblieben. Warum ist das heute keine so gute Idee mehr, einfach zu sagen, lass die anderen ihre Konflikte klären, wir bleiben hier?
Der Irakkrieg oder die Nichtteilnahme Deutschlands am Irakkrieg ist insofern ein Sonderfall. Der fällt nicht in die übliche Kategorie von Auslandseinsätzen oder denkbaren Auslandseinsätzen der Bundeswehr, weil es sich ja da um einen Einsatz gehandelt hat, der nicht international legitimiert gewesen ist. Mhm. Es gab keine Mandatierung durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Und das ist eigentlich schon die erste Voraussetzung für einen Auslandseinsatz der Bundeswehr. Und das ist eben ganz anders gelagert, wenn man es vergleicht mit Afghanistan, mit Mali und mit anderen früheren oder noch laufenden Missionen. Natürlich, grundsätzlich ist das durchaus vorstellbar und auch eine durchaus nachvollziehbare Position, die Sie gerade skizziert haben, dass Deutschland seine Streitkräfte zur Bündnis- und Landesverteidigung aufgestellt hat und sie dafür nutzen sollte, also wenn das eigene Territorium angegriffen wird oder wenn das Territorium von Verbündeten angegriffen würde, das wäre eben die Verbündeten innerhalb der NATO. Deren Mitgliedschaft ist klar umrissen. Da weiß man ganz genau, wenn Litauen angegriffen wird, müssen wir zur Hilfe eilen. Wenn Polen angegriffen wird, müssen wir zur Hilfe eilen. Spanien, Portugal und viele andere mehr. Aber internationales Konflikt- und Krisenmanagement, das würden wir nicht machen. Ich will nur auf zwei Probleme hinweisen. Oder sagen, wenn ich das so sagen darf, das Preisschild einer solchen Politik benennen. Erstens, häufig sind diese Konfliktherde ja in der Peripherie Europas, in der Nachbarschaft Europas, nicht Afghanistan, aber nehmen wir mal zum Beispiel Libyen oder Syrien. Und sie berühren häufig in der einen oder anderen Form auch die Sicherheit der Bundesrepublik. Das kann direkt erfolgen über terroristische Angriffe. Das kann indirekt erfolgen über Migration, organisierte Kriminalität und alles mehr. Und ich will Migration nicht als Bedrohung beschreiben. Verstehen Sie mich auch hier bitte nicht falsch. Aber es ist eine sicherheitspolitische Herausforderung, um es mal so zu nennen. Das heißt, selbst wenn man die Hände hebt und sagt, damit haben wir nichts zu tun, kann es durchaus sein, dass man davon berührt ist. Und das haben wir in den letzten Jahren im Kontext von Migrationsbewegungen in Europa auch durchaus in Deutschland gespürt. Und das Zweite, was ich zu bedenken gebe, ist, dass Deutschland wie kaum ein anderes Land oder der Einfluss Deutschlands in der internationalen Politik wie bei kaum einem anderen Land nicht auf militärischen Ressourcen, nicht auf militärischen Fähigkeiten beruht, sondern die Grundannahme deutscher Außenpolitik ist, wenn wir erfolgreich sein wollen, wenn wir einflussreich sein wollen, brauchen wir ein multilaterales System von internationalen Organisationen, die funktionieren. Angefangen von der Europäischen Union, über die NATO bis hin zu den Vereinten Nationen. Und das ist ja genau der Grund, weshalb der noch amtierende Außenminister Heiko Maas in den letzten Jahren immer wieder darauf hingewiesen hat, dass dieses multilaterale System gerade erodiert, kaputt geht, unter Feuer ist. Und das eben damit auch den deutschen Einfluss kaputt macht. Und dementsprechend wäre es ein schwieriges Signal, wenn Deutschland gerade diesem multilateralen System des Konfliktmanagements die Grundlage entzieht und sich dabei an die Seite stellt. Also sehr konkret. Natürlich kann man die Position beziehen, dass dies eine gute Idee wäre, sich aus dem Mali-Einsatz im kommenden Mai zurückzuziehen. Da läuft das Mandat aus. Das ist aber ein Einsatz der Vereinten Nationen. Ist es eine gute Idee, aus einer deutschen Perspektive die Vereinten Nationen dadurch zu schwächen, indem man sich nicht daran beteiligt? Das will mir nicht wirklich einleuchten. Und damit ich hier nicht klüger tue, als ich bin, es gibt in dem Sinne keine eindeutige und keine gute Lösung. Es ist wie so häufig ein politischer Zielkonflikt. Die Lage in Mali lässt Beobachter aus guten Gründen eher zögern, weiter in Mali tätig zu sein. Die Perspektive, die ich gerade aufgezeigt habe, das Plädoyer für den Multilateralismus, sollte uns zumindest kurz innehalten lassen, die Truppen aus Mali abzuziehen. Das ist keine wissenschaftliche Frage mehr, sondern das ist eine politische Frage der politischen Prioritätensetzung. Und die muss dann die neue Bundesregierung und der neue Bundestag vornehmen.
Es gibt Stimmen, die sagen, unsere Bundeswehr ist weder personell noch technisch für diese Einsätze wirklich gut ausgerüstet. Da spielt dann wieder die Maßgabe, 2% des Bruttoinlandsproduktes sollten in Verteidigung, in Armee gesetzt werden, spielt damit rein. Ist das tatsächlich so?
Ich tue mich schwer, daraus eine politische Richtlinie abzulesen. Oder abzuleiten ist das richtige Wort. Ich finde, Politik, in diesem Falle Außen- und Sicherheitspolitik, tut erstmal gut daran, die Prioritäten festzulegen. Erstmal das festzulegen und zu formulieren, was man denn erreichen will. Und aus deutscher Sicht heißt es ja in der Regel nicht alleine erreichen will, sondern im Verbund mit anderen, in der Regel mit europäischen Verbündeten erreichen will. Und dann sollte die zweite Frage sein, was man denn dafür braucht. Nämlich das, was Sie gerade angesprochen haben, die entsprechende Ausrüstung, die entsprechende Ausbildung, die entsprechenden finanziellen Möglichkeiten. Und in den letzten Jahren stellen wir doch fest, dass kein Bundeswehr-Auslandseinsatz daran gescheitert ist, dass die notwendigen militärischen Fähigkeiten nicht da vorhanden gewesen sind. Ich räume ein zum Thema Afghanistan, da musste vieles nachgekauft werden, da musste vieles nachgerüstet werden. Aber das würde ich nicht zu einem grundsätzlichen Argument gegen einen solchen Auslandseinsatz machen. Und der Koalitionsvertrag oder der Entwurf des Koalitionsvertrages, muss man ja sagen, wie er jetzt in den letzten Tagen vorgelegt worden ist, ist an dieser Stelle ja relativ eindeutig, indem er sagt, wir wollen möglichst gut ausgestattete Bundeswehrkräfte, die eben solchen Aufgaben auch nachkommen können. Was das konkret heißt zur Einhaltung des 2%-Ziels, was das konkret heißt angesichts der Tatsache, dass wir vielleicht nach einer endgültigen Überwindung der Covid-Pandemie einen Kassensturz machen auf allen politischen Ebenen, Bund, Länder und Kommunen und feststellen, dass wir alles sparen müssen, dem kann ich nicht vorgreifen. Was das dann für Konsequenzen haben wird, das ist aus heutiger Sicht nicht abzusehen. Aber tatsächlich, mein Argument würde bleiben, am Geld und an den militärischen Fähigkeiten sind solche Einsätze noch nie gescheitert.
Wir haben verschiedene Außeneinsätze schon angesprochen, Afghanistan, auch Mali. Und aktuell erleben wir auch ein Fingerhaken, kann man das bezeichnen, zwischen der EU und Belarus an der Grenze zwischen Polen und Belarus. Und da gibt es ja auch viele Akteure hinter den Kulissen. Und Russland ist ja auch an dem Konflikt beteiligt. Im letzten Podcast haben wir darüber mit Thomas Wiegold gesprochen, oder Beate hat eher mit ihm gesprochen, der eher eine journalistische Sicht darauf hat und deutlich machte, dass einige Bilder eher bewusst entstehen und andere wir dazu gar keinen Zugang haben, weil Journalisten keinen Zugang haben. Und da würde ich Sie gern einfach um Ihre Einschätzung dieses Konflikts nochmal bitten.
Also ich würde davor warnen und wäre selber auch sehr zurückhaltend, das als einen militärischen Konflikt zu beschreiben. Und ich finde, wir sollten sehr, sehr vorsichtig sein, in solchen Kategorien gedanklich und begrifflich zu operieren, weil man signalisiert ja anderen Akteuren, die Sie angesprochen haben, Belarus, Russland, damit etwas, was man vielleicht gar nicht signalisieren will. Wollen wir wirklich Russland signalisieren, dass wir uns auf einen militärischen Konflikt vorbereiten? Ich gehe nicht davon aus, dass das die Intention deutscher Außen- und Sicherheitspolitik ist. Ich glaube, hier muss man nochmal genauer hingucken, was passiert ist. Es ist eine neuartige Form der Konfliktaustragung, die ganz so neuartig vielleicht dann auch wiederum nicht ist, sondern Flüchtlingsströme werden bewusst eingesetzt. Man kann auch sagen, sie werden erst regelrecht entfacht und dann eingesetzt, um politischen Druck auszuüben auf die Europäische Union, auf die polnische Regierung und eine Handvoll von anderen Regierungen gleichermaßen. Und damit finde ich schon ein ganz wichtiger Punkt gemacht. Es geht nicht um einen Angriff auf die territoriale Integrität Polens. Also niemand will Gebiete Polens besetzen, was einen militärischen Konflikt nahelegen würde, sondern, und das sind diese neueren Konflikte, die häufig beschrieben werden als hybride Konflikte. Ich finde den Ausdruck nicht gut, aber nehmen wir ihn mal erst an. Der wird häufig in diesem Zusammenhang verwendet. Das sind diese Konflikte, die eben weniger eine territoriale Dimension haben, sondern eine politische Dimension. Hier geht es also nicht darum, Einfluss auf die territoriale Integrität Polens oder der Europäischen Union zu gewinnen, sondern auf die politische Souveränität, also auf den Entscheidungsprozess in Polen selber und innerhalb der Europäischen Union mit dem Ziel, maßgeblich die Sanktionen gegenüber Weißrussland zumindest auszusetzen, wenn nicht sogar abzuschaffen. Bisher ist davon nichts zu sehen, von daher kann man argumentieren, ist dieser Angriff erfolglos geblieben. Aber ich glaube, wir müssen uns darauf einrichten, dass vergleichbare, in Anführungsstrichen, Angriffe vielleicht in Zukunft häufiger vorkommen werden, nur die werden nicht militärisch gelöst werden können. Also natürlich kann man argumentieren, im logistischen Sinne, im nachgeordneten Sinne kann da auch Militär eine Rolle spielen, wenn es um die Sicherung der Grenze geht, um die Bearbeitung von Asylverfahren und anderes mehr, um die Versorgung von Flüchtlingen in humanitärer Perspektive. Aber das sind ja alles nachgeordnete Fragen. Die erste Frage ist, ist es eine militärische Aufgabe, dort für Sicherheit zu sorgen? Und da würde ich dabei bleiben, dass es nicht der Fall ist.
Sie nannten das jetzt gerade hybrider Konflikt. Habe ich das richtig?
Ich habe es ja relativiert. Ich finde den Ausdruck unglücklich. Er ist aber eingeführt. Ich finde ihn deshalb unglücklich, weil Hybrid impliziert ja, etwas sei von zweierlei Art, eine Art Mischung. Ja. Und bei diesem Konflikt kann ich nicht erkennen, wo die Mischung bestehen soll. Also ich habe ja versucht zu sagen, was wir sehen. Wir sehen, dass Flüchtlingsströme ganz bewusst zur politischen Einflussnahme nutzbar gemacht werden. Das kann man auch so benennen. Da weiß ich nicht, was daran hybrid sein soll. Im Alltagsgebrauch und auch in der journalistischen Betrachtung dieses Konfliktes oder dieser Lage an der polnischen Ostgrenze wird aber Ausdruck häufig hybrid verwendet. Und der meint ja eigentlich eine Situation wie bei der Annexion der Krim 2014 beziehungsweise bei der Destabilisierung der Ostukraine ebenfalls 2014, wo es militärische Operationen gibt. Das wäre eine klassische Militäroperation mit Desinformationskampagnen, mit Propagandamaßnahmen, mit der Nutzung von ethnischen Minderheiten, mit der Nutzbarmachung und von anderem mehr. Da würde ich eher einräumen, dass das hybrid sei. Also es hat Anteile von unterschiedlichen Konfliktaustragungsformen. Das kann ich hier bei dem Punkt, den Sie angesprochen haben, nicht wirklich erkennen. Von daher finde ich den Ausdruck da nicht wirklich passend.
Ich würde gerne noch mal bei den zeitgenössischen Konflikten, so würde ich es jetzt mal nennen, bleiben. Da beobachtet man ja auch, dass hinter einigen Konflikten eher geopolitische, strategische Fragen stehen. Der Klassiker ist vielleicht der Syrien-Konflikt, wo wir einerseits den Bürgerkrieg hatten, dann hatten wir so eine Art regionale Player von Iran über Saudi-Arabien, die da so ihr Süppchen gekocht haben. Und das Ganze hatte natürlich auch noch eine viel größere Dimension, weil sich Russland und die USA gegenüberstanden. Das heißt, Kriege und Konflikte sehen heute anders aus als vor 100 Jahren. Also es sind nicht mehr die klassischen Konflikte, wo ein Land einem anderen Land einen Krieg erklärt hat. Was kommt da perspektivisch auf uns zu? Was hat sich schon geändert und was, glauben Sie, wird sich noch weiter ändern?
Vielleicht, Sie haben die wichtigsten Stichworte in wunderbarer Art und Weise schon genannt. Vielleicht kann man so drei Entwicklungslinien aufzeigen. Erstens, das sehen wir eigentlich seit dem Ende des Ost-West-Konfliktes, also seit gut 30 Jahren oder knapp 30 Jahren, dass die weit überwiegende Zahl von bewaffneten Konflikten, militärisch ausgetragenen Konflikten nicht mehr zwischenstaatlicher Natur sind, sondern dass es interne Konflikte sind, die wir gemeinhin dann Bürgerkriege nennen, etwas vereinfachend häufig. Aber es sind innerstaatliche Konflikte. Das kann man auszählen mit den entsprechenden Konfliktbarometern, die öffentlich auch zugänglich sind, ist das nachweisbar. Das ist eine Grundtendenz, die ist nicht ganz neu, die hält jetzt aber an. Das Zweite ist, das ist genau das, was Sie gerade angesprochen haben. Wir stellen fest, dass wir es immer häufiger nicht nur mit internen Konflikten zu tun haben, sondern in jüngerer Zeit mit internationalisierten internen Konflikten. Nämlich, dass genau das passiert, was Sie gerade im Falle Syriens angesprochen haben. Dass, wenn man so verschiedene Konfliktebenen auseinanderzieht, im Kern oder auf der untersten Ebene, mir geht es gar nicht um das spezifische Bild, ein innerer Konflikt liegt, ein interner Konflikt, den wir gemeinhin als Bürgerkrieg beschreiben, und das ist ja auch durchaus zutreffend entlang der Zeitachse, dass das Ganze umlagert ist, so wie so einem Zwiebelmodell von einem Regionalkonflikt, wo regionale Hegemone, wenn ich die so nennen darf, Führungsmächte um Einfluss miteinander rangeln und den Konflikt dann auch noch befeuern, indem sie nämlich den Konfliktparteien finanzielle Unterstützung zukommen lassen, politische Unterstützung zukommen lassen und zu guter Letzt militärische Unterstützung zukommen lassen. Und darum, als dritte Schale, um in dem Bild zu bleiben, liegt noch das internationale System mit seinen Akteuren. Sie haben zwar angesprochen, die USA und Russland. Je nach Konflikt wird man andere hinzuziehen können. Also vielleicht, wenn wir weiter von uns fern gehen nach Südostasien, dann stehen sich die USA und China gegenüber in einem Konflikt, der eigentlich regionaler Natur ist. Und das markiert eigentlich die dritte Entwicklungslinie, die Sie, glaube ich, auch schon angesprochen haben, auch völlig zutreffend, die Geopolitisierung dieser Konflikte. Dass wir eben nicht mehr mit einer Struktur des internationalen Systems zu tun haben, die wir vor 20, 30 Jahren noch hatten, wo die USA die unipolare Weltmacht gewesen sind, wo sich alle an den USA ausgerichtet haben, sondern dass es eine Reihe von zurückgekehrten, da denke ich an Russland, und aufsteigenden oder bereits aufgestiegenen Weltmächten gibt, da würde ich zum Beispiel an China denken, die den Alleingestaltungsanspruch der USA ganz eindeutig herausfordern und eben mit historischen Ansprüchen und Einflusssphären argumentieren, was im russischen und chinesischen Beispiel ja ganz evident ist. So, und wenn das der Fall ist, dann haben wir eine sehr schwierige Konfliktkonstellation, weil jeder kleine Konflikt droht, in diese Großmacht-Konfliktkonstellation hineingezogen zu werden. Das hatten wir bereits während des Ost-West-Konfliktes, wo wir auch viele regionale Konflikte hatten, die in den Ost-West-Konflikt förmlich hineingesogen worden sind oder integriert geworden sind. Und das droht uns jetzt wieder. Und ich will mit einem Beispiel enden, wo man das interessant illustrieren kann. Den Ost-West-Konflikt, also den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern um Land, der hat nichts mit dem Ost-West-Konflikt zu tun, den gab es schon vorher. Dann ist er in den Ost-West-Konflikt integriert worden, indem beide Seiten Hilfe, Unterstützung der Sowjetunion damals und der USA bekommen haben. der Ost-West-Konflikt geht zu Ende und der Nahost-Konflikt läuft weiter fort. Also daran kann man, finde ich, sehr schön, natürlich nicht in der Sache schön, aber analytisch schön illustrieren, dass diese regionalen Konflikte häufig von der Weltpolitik angesogen werden.
Zum Abschluss unseres Gespräches möchte ich Sie noch fragen, gibt es einen Konflikt, der Sie persönlich stark berührt, aus irgendeinem Grund?
Ja, es gibt einen Konflikt, der mich sehr berührt hat. Das ist der Konflikt in Ruanda 1994. Und er hat mich insofern sehr berührt, weil ich glaube, damals ich an mir selber gemerkt habe, etwas, was uns allen passiert und passieren kann. Ich war 1994 in der Abschlussphase meines Studiums, hatte den Kopf voll mit völlig anderen Dingen als Nachrichten zu schauen, mich der Welt zuzuwenden, sondern mein Fokus war mein Schreibtisch. Und es hat lange gebraucht, bis ich eigentlich die Dramatik der Situation in Ruanda verstanden habe, auch mit großer Zeitverzögerung. Nur zur Erinnerung, dort sind in 3 Monaten 800.000 Menschen, 800.000 ist 1 Million Menschen, nahezu abgeschlachtet worden. Und da habe ich an mir selber einmal feststellen müssen, und da bin ich nicht stolz drauf, was es heißt, wenn man sich von der Welt abwendet. Und man kann das ja vom Individuum, nämlich mir damals in meiner Situation, auf die politische Ebene hoch transferieren. Wenn sich Staaten abwenden von der internationalen Politik, abwenden von Krisen, abwenden von Konflikten, dann ist das vielleicht politisch nachvollziehbar, aber dann hat das Folgen. Die mögen nicht immer so fürchterlich grauenhaft sein wie im Fall Ruandas, aber dann sind es kleinere Folgen oder scheinbar kleinere Folgen. Migrationsbewegungen, die in Gang kommen, Flüchtlingsbewegungen, die in Gang kommen, Destabilisierung von Staaten und vieles andere mehr. Von daher würde ich das eher wirklich lesen wollen als Erfahrung, die ich selber gemacht habe, dass es gut ist, sich im wohlverstandenen Sinne der Welt zuzuwenden. Und das heißt nicht, dass die deutsche Politik für alles und jedes ein Patentrezept hat. Und das heißt auch nicht, dass Deutschland sich in jedem Konflikt engagieren kann und muss. Da sind auch die Ressourcen begrenzt, die politischen, die finanziellen, die diplomatischen und die militärischen gleichermaßen. Aber es zeigt doch, was ein aktives Engagement im Konfliktmanagement gegebenenfalls auch verhindern kann, nämlich solche Situationen wie in Ruanda.
Das war das Aufeinanderprallen von 2 Volksgruppen, erinnere ich mich da richtig, die Tutsi und die Hutu, glaube ich.
Genau so ist es.
Ohne dass wir jetzt das weiter...
Ein lange schwelender ethnischer Konflikt zwischen diesen beiden Gruppierungen, der dann politisch befeuert worden ist und dann innerhalb von wenigen Tagen und Wochen so eskaliert ist und die internationale Gemeinschaft hat, ich formuliere es ganz vorsichtig, weitgehend weggeschaut, weitgehend das Engagement gescheut und hinterher hat es allen leid getan. Und das ist natürlich so eine Lehre für dieses Konfliktmanagement der internationalen Gemeinschaft gewesen.
Ja, danke. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich halte jetzt mal unsere Tasse in die Kamera. Die möchten wir Ihnen nämlich gerne schenken. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Das ist die Tasse, die es für jeden Gesprächsgast gibt. Die kann man nicht kaufen.
Danke sehr.
Tasse der Volkshochschule, da steht drauf, Vielfalt zusammen genießen. Herr Dr. Keim, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke.
Tschüss nach Berlin.
Tschüss.
Tschüss. Dies war unser Podcast Einblick im Monat November, wo sich alles um die Bundeswehr drehte. Der heutige Gast unserer Folge zum Thema Bundeswehr, Auslandseinsätze, die Welt im 21. Jahrhundert war Markus Keim.
Wie immer finden Sie alle Links und Shownotes bei uns auf der Internetseite. Sie finden die unter www.bürgerrecht-akademie.de.
Und wir freuen uns auch immer auf Kommentare und Fragen. Und den nächsten Podcast der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule können Sie in 14 Tagen hören.
Fürs Zuhören bedanken sich Beatrix Stark und Beate Tischer. Zu unserem Team gehören außerdem Nadine Rangosch, die die Technik macht, sowie Iris Deetsch, Eva Riemer und Gesine Oltmanns hinter den Kulissen. Und wie immer wünschen wir Ihnen, besonders in dieser Zeit, bleiben Sie alle gesund und bleiben Sie neugierig.